Lukas 4 wollen uns heute die Versuchung von Jesus Christus ansehen. Wollen drüber sprechen, wie wir mit Versuchungen umgehen. Kennt das wer von euch? Gibt es irgendjemanden, der versucht wird, dann und wann? Zwei? Oh, ich bin froh. Ich bin froh, dass meine Predigt heute nicht völlig umsonst vorbereitet ist. Mann, Versuchungen. Jeder von uns wird versucht, oder? Ständig. Und hier sehen wir, wie Jesus versucht wird. Die Bibel sagt uns, Jesus ist uns in allem gleich geworden. Er wurde in allem versucht wie wir, aber ohne zu sündigen. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der eben in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das heißt, Jesus versteht dich in deinen Versuchungen. Nicht nur als allwissender Gott, der alles weiß, theoretisch abstrakt, sondern er versteht dich. Er kennt es aus eigener Erfahrung. Er versteht dich. Und er ist bei dir. Du bist nie allein, wenn du durch Versuchungen durchgehst. Wir lesen hier in Lukas 4, wir beginnen in Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Jesus wurde versucht. Es gibt verschiedene Taktiken, wie wir umgehen können mit Versuchungen. Das Beste ist, es erst überhaupt nicht an uns ranzulassen. Die Bibel sagt uns, flieht Versuchungen. Wir sollen Versuchungen nicht suchen, wir sollen sie vermeiden, soweit es geht. Ich denke an Josef im Alten Testament, dessen Herrin, die Frau seines Chefs, gesagt hat, Josef, schlaf mit mir, es ist niemand da. Und er hat sogar sein Gewand in ihrer Hand gelassen und ist weggelaufen, soweit er konnte. Also Versuchungen vermeiden, das ist das Weiseste. Wenn du weißt, du hast ein Problem mit Alkohol, dann geh doch nicht in die Bar. Mach was anderes in deiner Freizeit, kauf dir ein Fahrrad oder sonst was. Wenn du weißt, du hast ein Problem mit Versuchungen als Mann mit dem, was du siehst im Internet, dann bau dir einen Filter ein. Sei weise. Wenn du weißt, dass deine Freunde versaut sind, dann häng nicht mit ihnen rum, such dir neue Freunde. Vermeide Versuchungen so weit wie möglich. Zweite, woran ich denken kann, Jesus hat zu den Jüngern im Garten gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wacht und betet, seid wachsam. Seid im Gebet, pflegt diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir vorbereitet in eine Versuchung hineingehen, dann ist der Kampf schon halb gewonnen. Also es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, ständig. Seid wachsam, betet, seid auf Jesus ausgerichtet, baut eine starke Beziehung mit ihm. Seid geistig wachsam. Wir sind keine Panikleute, die ständig, wenn es sich versucht wäre, und oh, wie schlimm, Angriffe und Anfechtungen. Oh. Nee, wir leben auf Jesus ausgerichtet. Das ist auch das Effektivste. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich dir sage, denk nicht an einen roten Elefanten, woran denkst du? Bitte nicht an einen roten Elefanten denken. Denkst du dran. So ist es mit Versuchungen und mit Sünde. Wenn wir uns ständig darauf konzentrieren und auf den Kampf gegen diese Dinge und nee, ich stehe vorm Süßigkeitenregal und sage, ich werde dich Schokolade nicht kaufen und dich werde ich nicht kaufen und im Namen Jesu. Und je mehr wir uns drum drehen um unseren Kampf und ich werde das nicht denken und Mann, und oh, jetzt habe ich schon wieder gedacht, je mehr wir uns drum drehen, desto mehr nimmt es uns gefangen. Also als Christen, wir leben nicht auf Versuchungen ausgerichtet oder auf den Teufel oder auf solche Dinge, sondern wir leben auf Jesus ausgerichtet. Wir wenden uns am besten ab von diesen Dingen und bauen eine starke Beziehung mit ihm. wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Seid wachsam. Auch damit rechnen, das gehört auch dazu. Wir sind naiv, wenn wir denken, oh, uns könnte nichts passieren. Wer meint zu stehen, soll aufpassen, dass er nicht fällt, sagt die Bibel. Epheser 6, Verse 13 und die folgenden sprechen davon, dass wir unsere geistliche Waffenrüstung anlegen. Das Wort Gottes, Gebet, Glauben, Wahrheit, das Wissen über das, wer wir in Christus sind. Also, wenn möglich, vermeiden, vorbereitet sein. Und das Dritte ist, wenn wir Versuchungen nicht vermeiden können, dann sagt Gottes Wort, dann sollen wir feststehen in diesen Dingen. Epheser 6, Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist eine Verheißung. Wir dürfen damit rechnen, dass wir siegreich sein können in Jesus, in Versuchungen. Wir müssen keine Angst haben, keine Panik haben, wir dürfen in Sicherheit leben, in Jesus. Er lässt nichts zu, was unser Vermögen übersteigt und wenn wir stehen in ihm, dann können wir auch bestehen, dann wird der Teufel von uns fliehen. Jesus wurde getauft, Heiliger Geist kam auf ihn herab, Vater hat ihn bestätigt und das nächste ist, Jesus voll des Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Ich möchte, dass ihr hier seht, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat. Was sagt denn die Theologie von manchen Christen? Oh nee, Gott möchte, dass unser Leben immer bequem ist, dass wir immer reich sind und gesund sind und immer den leichten Weg suchen. Das ist unsere natürliche Tendenz, ist ja menschlich. Aber Leute, Wüstenerfahrungen ist eine normale Erfahrung, ist eine wichtige Erfahrung im Leben eines Christen. Wenn ihr die Bibel lest, wir finden kaum einen Charakter in der Bibel, wo es nicht solche Zeiten gab. Denkt an Mose. Denkt an Johannes dem Täufer, haben wir letztes Mal gesehen. Denkt an Paulus, der nach seiner Bekehrung erstmal in die Wüste geführt wurde. Das ist eine ganz normale Erfahrung. Ich denke auch daran, dass Jesus zweimal seine Jünger in einen Sturm geschickt hat. In den Evangelien. Und in der einen Stelle ist es stark impliziert, dass es durchaus auch dämonische Ursachen hatten, dieser Sturm, dass der Feind da mitgemischt hat. Aber Jesus hat sie reingeschickt. Warum? Kleiner Junge sieht wie ein Schmetterling, der sich an einem Kokon verpuppt hat, sich langsam freikämpft, ne, wo dieses Kokonzeug aufbricht und dieser Schmetterling ringt rum und versucht sich da rauszudrängen und der kleine Junge hat sich gedacht, ich helfe diesem Schmetterling und er schneidet den Kokon auf und setzt den Schmetterling frei. Der Schmetterling fliegt einen Meter, fällt tot auf den Boden. Der Junge rennt zum Papa, sagt, Papa, warum ist das so? Und der Papa erklärt ihm, dass es wichtig ist, für diesen Schmetterling sich freizukämpfen. Er braucht es, um stark zu werden, um lebensfähig zu werden. Er braucht diesen Kampf. Und auch wir brauchen das. Ich denke daran im Alten Testament, als Gott dem Volk Israel das verheißene Land gegeben hat, dass er gesagt hat, ich vertreibe nicht alle Feinde auf einmal aus eurem Land, damit ihr den Kampf lernt, damit ihr nicht vergesst, was es heißt zu kämpfen. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, dann wird es Kampf beinhalten und auch mal Wüstenzeiten, schwierige Zeiten. Das sind normalerweise die Zeiten, wo wir wachsen. Wenn ihr zum Bund geht, das Bootcamp, das Trainingscamp, das findet nicht auf Hawaii im 5-Sterne-Hotel statt, oder? Wo trainieren die Soldaten? In der Wüste. Es ist hart. Aber da werden wir zugerüstet zum Kampf. Und die Bibel sagt uns, dass es nicht Gott ist, der uns versucht. Er macht es nicht, aber er schickt uns in den Kampf. Und er schickt uns zugerüstet, ausgerüstet in den Kampf. Es ist nicht so, dass wir die armen, wehrlosen Christen sind. Er hat uns eine Waffenrüstung gegeben und wir sind in Christus. Wir haben seine Autorität. Wir sitzen mit Christus im Himmel. Das ist unsere Position geistig gesehen. Wir müssen keine Angst haben. Und ich glaube wirklich, Versuchung, geistlicher Kampf ist keine so große Sache, wenn wir die richtige Perspektive haben. Wer Jesus ist und Teufel ist nichts im Vergleich zu ihm. Aber er schickt uns in den Kampf. Jakobus sagt uns sogar, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ist eine Herausforderung. Wann habt ihr euch das letzte Mal gefreut? Endlich wieder versucht. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also wir wollen uns nicht davor scheuen, wir wollen keine Angst haben vor geistigem Kampf, vor Versuchungen. Diese Dinge, Schwierigkeiten in unserem Leben, das kann eine geistige Nahrung sein für uns. Es ist etwas, was Gott gebrauchen will, um uns geistlich zu stärken und um uns reifen zu lassen. In Vers 2 sehen wir, wer derjenige ist, der uns versucht, von wem Jesus versucht wurde. Nicht von Gott. Das heißt, Gott versucht niemanden. Aber hier heißt es, er wurde vom Teufel versucht. Teufel und seine Freunde, Dämonen. Teufel ist nicht allgegenwärtig. Ich persönlich glaube nicht, dass ich jemals vom Teufel persönlich versucht wurde. Ich bin ein viel zu kleiner Fisch. Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Ich denke, der kümmert sich vielleicht um den George Bush und Putin und Billy Graham. Aber er hat seine Helfer. Es gibt eine geistliche Welt, es gibt geistliche Personen. Und das ist, was der Teufel ist, eine reale geistliche Person. Dämonen, genauso wie es Engel gibt. Teufel gebraucht Menschen, genauso wie Gott Menschen gebraucht. Können sogar deine Freunde sein. Denk dran, Petrus bekennt Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes. Jesus sagt, oh Petrus, das kommt nicht aus dir selbst. Der Vater im Himmel hat dir das offenbart. Und dann spricht Jesus übers Kreuz und Petrus sagt, oh Herr, das sei fern von dir, dass du ans Kreuz gehst. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Du bist hier vom Teufel inspiriert, Petrus, mit dem, was du sagst. Du bist mir eine Versuchung. Müssen wir im Auge behalten. Und der Teufel ist weise, der hat sehr viel Erfahrung, der macht es schon viele Jahre lang. Ist ein Profi in seinem Geschäft. Die Bibel sagt uns auch, dass wir von unseren eigenen Lüsten versucht werden. Und das hakt irgendwie so ineinander. Der Teufel beobachtet uns, er kennt unsere Schwächen, er hakt in diesen Dingen ein. Ist euch schon aufgefallen, dass wir maßgeschneiderte Versuchungen bekommen? Vielleicht der Typ, der ein Problem mit Zorn hat, dem passieren Dinge, die dir nie passieren würden. Aber erst steigt in sein Auto und irgendein Jugendlicher schmeißt einen Schneeball auf seine Fensterscheibe. Wird dir nie passieren. Aber für ihn ist es echt ein Problem. Und der explodiert. Und meistens zum perfekten Zeitpunkt. Er beobachtet uns und schmeißt uns dann diese Dinge gerade hin, wenn wir schwach sind. Und das ist das Erste, was wir im Kopf behalten müssen. Es gibt eine geistliche Welt und wir sind in einem geistlichen Kampf, ob uns das passt oder nicht. Mir wäre lieber, die Bibel würde sagen, wir sind auf Urlaub in dieser Welt und wir werden immer reich sein und schön sein, wie in den Fernsehserien. Und es wird bequem sein und Gott ist hier, um uns zu bedienen und um uns das Leben einfach zu machen. Aber die Realität ist, die Bibel verwendet viel kriegerische Sprache. Wir sind Soldaten Christi. Wir sind in einem Kampf. Es gibt den Teufel, es gibt Dämonen, es gibt Engel. Der Teufel will uns wegbringen von Gott und dem, was er für uns hat. Will uns unschädlich machen, dass wir nicht Gottes Reich bauen, dass wir nicht verfügbar sind. Und wenn du diese geistliche Realität ignorierst, und viele Leute sagen das, die sagen, es gibt keinen Teufel, daran glaube ich nicht. Ja, umso besser, denkt er sich. Wenn du das ignorierst, dass es eine geistliche Welt gibt und einen geistlichen Kampf in dieser Welt, dann wirst du realitätsfremd leben. Du wirst realitätsfremd sein. Und du wirst viele Dinge nicht verstehen, die abgehen. Warum ist es, dass ihr ständig in Streit geratet auf dem Weg in die Gemeinde, wenn ins Auto steigt? Warum kommen da gerade die Dinge hoch? Und warum ist es, dass du manchmal einfach was gegen jemanden hast, du weißt nicht mal wirklich, was es ist. Aber plötzlich so dieses... Oder warum ist es, dass gerade nachdem du Streit hattest mit deiner Frau, dass dir gerade irgendein leichtes Mädel über den Weg läuft und dich anmacht? Oder die Internetwerbung mit der Halbnackten auf dem Bildschirm springt. Wenn wir das ignorieren, dass da ein geistlicher Kampf ist, dann werden wir realitätsfremd sein. Dann werden wir anfangen, aufeinander loszugehen als Ehepaare, als Geschwister, statt gegen den wirklichen Feind zu kämpfen. Die Bibel sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen andere Menschen. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und Leute, wir sind im selben Team. Fangt nicht an, gegeneinander zu kämpfen. Als Geschwister in der Gemeinde, als Ehepaare. Das Problem ist nicht dein Partner. Vielleicht ist das Problem, was er tut. Dann greift das Problem an. Und erkennt, dass der Teufel euch entzweien will. Er hasst heile Ehen. Er hasst es. Er hasst die Gemeinde. Er möchte die Gemeinde spalten. Also lasst uns weise sein, wenn Dinge passieren. Und wir sind alle Sünder, wir werden uns alle immer wieder verletzen und Fehler machen. Aber lasst uns nicht gegeneinander kämpfen. Lasst uns gegen den Teufel kämpfen. Lasst uns gegen die Probleme kämpfen, dass wir sagen, okay, das Verhalten, das war nicht gut, da haben wir uns gegenseitig verletzt, wie können wir nächstes Mal besser umgehen damit? Lasst uns das angehen, aber uns nicht gegenseitig fertig machen. Okay, lasst uns weise leben, mit einer geistigen Sicht. Und wenn du sagst, oh, es gibt keinen Teufel, ich glaube nicht dran, denkt er sich umso besser, dann hast du schon verloren. Schwierigste Feind zu bekämpfen ist der, an den du gar nicht glaubst. Dann hat er ein einfaches Spiel. So ein Undercover-Agent, der kann alles kaputt machen und bis du drauf kommst, was abgeht, ist schon alles zu spät, ist er schon wieder weg. Also hier, Jesus wurde getauft. Und der Vater bestätigt ihm, sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus ist hier in den Ring gestiegen, gegen den Teufel. Und wir haben hier diesen großen Showdown, wie es in diesen Actionfilmen ist, am Ende, wo der Held gegen den Bösen kämpft. Und da ist die dramatische Musik. Und das ist, was hier passiert. Der erste Mensch, Adam, hat versagt, ist zur Adam-Bombe geworden für uns. Und hier haben wir Jesus, den letzten Adam, und er steigt in den Ring. Das ist, was wir hier sehen. Der Endkampf sozusagen. Und Jesus wird 40 Tage in der Wüste umhergeführt, so wie das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste umhergewandert ist. Und auch sie haben versagt. Und Jesus wird dieselben Versuchungen, denselben Kampf erleben wie die ersten Menschen im Garten. Einziger Unterschied ist, dass er siegreich sein wird. Aber das, was hier passiert, Jesus, der Messias, der Retter, in diesem Kampf, wo alle anderen versagt haben vor ihm. Und er ist unser Stellvertreter. Und er steigt hier in den Ring. Aber ich möchte auch sehen, lesen wir voraus im Vers 4, dass Jesus hier sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Ich möchte, dass ihr hier seht, dass Jesus über sich als Menschen spricht. Obwohl er der Gott-Mensch ist, hat er sich entschieden, in diesem geistigen Kampf nur als Mensch zu kämpfen. Nur mit den Ressourcen, die auch dir und mir zur Verfügung stehen. Geist Gottes, das Wort Gottes, Glauben. Und Jesus wird uns hier zeigen, wie wir bestehen können, wie wir siegreich sein können in Versuchungen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Also, ein paar Dinge. Erstens, Satan existiert und es gibt einen geistigen Kampf. Lass uns nicht vergessen. Zweite, was wir hier sehen, ist, dass
Angriffe, Versuchungen oft nach geistlichen Höhenpunkten kommen oder erfolgen. Jesus wurde gerade bestätigt vom Vater. Puh, was für eine Szene. Und dann als nächstes kommt die Versuchung. Lass uns auf der Hut sein. Wenn du geistlich einen Durchbruch gehabt hast, wenn Gott dich gebraucht hat, dann pass auf, dann ist der Feind nicht happy. Er wurde von dem Teufel versucht und er aß in jenen Tagen nichts. Er war so eingenommen von diesem geistlichen Kampf, dass er nicht mal an Essen gedacht hat. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Dritte, was ihr sehen könnt, ist, dass Satan und seine Freunde keine Gentlemen sind. Die kämpfen keinen fairen Kampf. Die scheuen sich nicht unter die Gürtellinie zu treten. Die sagen nicht, wenn wir schwach sind, oh, der arme Christ hier, oh, lass uns ein bisschen warten, bis er wieder stärker ist, dass wir so einen fairen Kampf haben. Wir wollen auf den Wehrlosen, auf den Schwachen hier losgehen. Nee, der denkt sich, aha, der liegt am Boden, also rein in die Fresse. Es ist, wie er kämpft. Hier haben wir Jesus, er hat gefastet 40 Tage lang. Und wenn du fastest, die ersten 2-3 Tage sind schwer, aber dann später fängt dieses Hungergefühl an aufzuhören. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Und Jesus hat 40 Tage lang gefastet und dann kam der Hunger zurück. Und das ist das Zeichen, wenn dieses Hungergefühl zurückkommt, das ist das Zeichen deines Körpers, wo er sagt, wenn du jetzt nicht isst, dann wirst du verhungern, dann wirst du sterben. Wo dein Körper sich anfängt, selber aufzufressen, wirklich. Das ist der Punkt, wo Jesus ist. Er ist geschwächt. Er ist an diesem Punkt. Wenn er jetzt nicht isst, geht es um seine Existenz. Existenzieller Kampf. Und da kommt der Teufel und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Ich möchte auch, dass ihr im Auge behaltet, dass die Bibel über den Teufel sagt, dass er ein Lügner ist und ein Betrüger. Der Teufel ist nicht dieser hässliche rote Kerl mit dem Schweif und den Hörnern, der herumrennt. Er wird mal sagen, ah, da ist der Teufel, guck mal da. Nee, er ist ein Betrüger. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Er tarnt sich. Du hast vielleicht gerade Stress gehabt mit deiner Frau. Bist auf einer Reise, vermisst sie. Dinge sind nicht so toll. Und da ist diese süße kleine Kollegin. Und sie ist so verständnisvoll. Und sie legt dir ihren Arm um deine Schulter. Und der Teufel gebraucht dieses süße kleine Ding, um dich fertig zu machen. Um deine Ehe zu zerstören. Gott gebraucht Menschen, der Teufel gebraucht Menschen genauso wie Gott. Und oft ist dieses Menschliche und das Geistliche sehr vermischt. Ich meine, wir können das, ich zumindest nicht, wir können das oft gar nicht unterscheiden. Wo kommen jetzt genau diese Gedanken oder diese Versuchungen her? Kommt das aus mir? Ist es einfach die andere Person? Mischt der Teufel damit? Ja, allermeistens ist es vermischt. Aber er gebraucht dieses süße kleine Ding, um mich zu versuchen. Sondern mit dem süßesten Lächeln. Und dann natürlich, ihr wisst, es gibt die süßeste Versuchung, seit es die Schokolade gibt. Versuchung ist süß. Sonst wäre es keine Versuchung. Also seid wachsam, betet. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Das vierte, was ich möchte, dass ihr seht, ist, dass der Teufel zu ihm sprach. Und da ist der Großteil des Kampfes. Das Schlachtfeld, liebe Leute, ist hier oben. In unseren Gedanken. Da spielt sich geistlicher Kampf ab. Und es ist nicht so, dass dieser hässliche Kerl kommt. Und da ist dieser Show Down-Musik im Hintergrund. Und zwei treten an zum Duell. Nee, es sind diese leisen, kleinen Gedanken. Manchmal so unschuldig, dass du das gar nicht erfassen kannst. So kleine Projektionen. Und wie gesagt, wir können gar nicht wirklich unterscheiden, wo immer die Ursache ist. Wir wissen, es gibt die Welt, es gibt unser eigenes Fleisch, es gibt den Teufel, aber es wirkt alles irgendwie zusammen. Und so kleine unschuldige Dinge. Feurige Pfeile, steht im Epheserbrief. Und wir brauchen einen Wächter da oben, einen kleinen Wächter, der aufpasst, welcher Gedanke rein darf und welcher nicht rein darf. Wir müssen aufpassen, was wir denken. Kleine, unschuldige Dinge. Wisst ihr, ich bin mal in eine Situation reingeraten, fast eine Ehebruchsituation, wo ich Gefühle entwickelt habe für eine verheiratete Frau und so weiter. Keine schöne Situation. Wisst ihr, wie das begonnen hat? Ganz unschuldig. So scheinbar harmlose Gedanken wie, oh, ich wünsche mir, ich kriege auch mal so eine Frau wie sie. Oh, du bist echt toll. Also ohne mal irgendwo perversen Nebengedanken zu haben oder so, aber so ganz klein, so ganz unterschwellig. Wir müssen aufpassen, wir müssen wirklich sensibel sein, wir müssen wachsam sein. Teufel kann ganz kleine, dumme Dinge gebrauchen und aufblasen und lügen und groß machen. Jennifer und ich hatten die Situation, wo wir gerade in dieser Kennenlernphase waren und ich bin auf die Bank gegangen, Geld abheben. Und ich habe einfach was Dummes gemacht, völlig gedankenlos, nicht nachgedacht, was ich immer mache, wenn ich meinen PIN eintippe, nach halt die Hand drüber, was keiner sehen kann. Es gibt Kameras und auf dem Bildschirm sagt es, du sollst das machen, mache ich immer. Und Jennifer steht daneben. Und sie denkt sich natürlich, was ist los mit dem Kerl, vertrau mir, der nicht, der möchte nicht, dass ich sein... Ich meine, logisch, ne? Aber so kleine, dumme, gedankenlose Dinge. Und sie hat sehr weise gehandelt, sie hat einfach gefragt, ja hier, was, warum machst du das? Ich sage, ah, mache ich immer, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, damit war das Problem gelöst. Aber seht ihr das Potenzial, was da passieren kann? Du tust irgendwas und der andere denkt irgendwas, was gar nicht der Realität dann wirklich entspricht oder der Absicht entspricht und dann baust du dich das auf. Und was hätte passieren können? Was oft passiert in unseren Beziehungen, oder? Irgendwer tut ein bisschen was Komisches und der andere denkt, ah, der macht es sicher, weil er mich nicht leiden kann oder weil er mir nicht vertraut. Oder der hat was gegen mich. Vielleicht hat er einfach schlecht geschlafen. Aber so ist der Gedanke. Und dann merkt der andere, hey, die verhält sich aber jetzt ein bisschen komisch. Aber das ist sicher, weil die denkt, dass ich irgendwie so ein blöder Chauvinist bin oder irgend sowas. Ich erfinde jetzt einfach was. Und dann schaukelt sich das auf, ne? Und dann sagst du wieder irgendwas komisch und dann, bah, bah, und dann gehen wir aufeinander los und dann liegst du im Bett nachts und überlegst dir, oh Mann, ich hätte das sagen sollen und das und besten Argumente fallen dir immer nachher ein, ne? Und du kannst so richtig schön bitter werden und in Wahrheit ist nichts dahinter. Nur heiße Luft. Vielleicht ein kleines Missverständnis, aber der Teufel bläst es auf in unseren Gedanken. Und Jennifer war sehr weise, dass sie einfach kommuniziert hat. Das ist, wie wir das verhindern können. Hey Schatz, warum hast du das gesagt? Oder was hast du gedacht? Und kann man austauschen. Und dann wird die Luft rausgelassen. Puh, aus dieser riesen Blase und wir sind wieder am Boden der Tatsachen. Kleine Dinge. Wie wird ein Mann zum Mörder oder zum Vergewaltiger? Das passiert doch nicht plötzlich. Das fängt da oben an. Das ist, was Jesus sagt, im Herzen, in den Gedanken. Gedanken des Hasses, die du zulässt. Gedanken der Lust, die nicht gebändigt werden. Wie kann es dazu kommen, dass eine Frau so verbittert wird, dass sie überhaupt nichts mehr von ihrem Mann wissen will? Schon gar nicht mit ihm ins Bett gehen will oder irgendwas Romantisches, den in der Nähe haben will. Passiert nicht von heute auf morgen, oder? Das sind Gedanken, die man spielen lässt. Vielleicht machen wir da mal einen Realitätscheck heute Morgen. Ihr liebe Ehefrauen, ihr lieben Ehemänner, was denkst du über deinen Mann, über deine Frau? Wie denkst du über ihn? Wie denkst du über sie? Seht ihr da oben, da geht's los. Wir müssen aufpassen. Und wie wir denken, so werden wir auf lange Sicht mal fühlen. Unsere Gedanken beeinflussen zwar einen großen Teil unserer Gefühle. Da oben ist der geistliche Kampf. Seid wachsam. Betet. Unsere Gedanken sind das Schlachtfeld. In 2. Korinther 10 heißt es, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist, was wir machen müssen. Kleinen Wächter da oben, der sagt, was würde Jesus tun? Oder was würde Jesus denken? Ist der Gedanke okay? Ist das richtig? Oh, okay, du darfst rein. Und du darfst nicht rein. Martin Luther hat gesagt, wir können versuchen, nicht vermeiden. Er hat das so illustriert, dass er gesagt hat, wir können einen Vogel nicht abhalten, dass er uns über den Kopf fliegt. Aber wir können ihn davon abhalten, dass er ein Nest baut. Und das macht der kleine Wächter. Ich meine, wir denken die verrücktesten Dinge, oder? Die uns mal einfach so durch den Kopf gehen und Annahmen und oh. Aber müssen wir sagen, hey, halt mal. Ist das richtig? Stimmt das mit Gottes Wort überein? Nee, da, so werde ich nicht denken über meinen Mann oder meine Frau. So negativ. Nee, das ist nicht von Gott. Das ist nicht sein Wille. Paulus sagt, wir aber haben den Sinn Christi. Das ist, was wir brauchen. Was würde Jesus denken? Jesus, gleich mein Denken deinem Denken an. Also passt auf eure Gedanken auf. Epheser 4, da heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Epheser 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Römer 13, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Aufpassen. Kolosser 3, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Geduld miteinander. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem einen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Bist du dankbar? Sind das deine Gedanken? Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt, und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Werk oder im Wort, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Denkst du so, wie das hier beschrieben wird? 2. Korinther 2, die Verse 8 bis 10. Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn es etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Unversöhnliche Gedanken sind Gedanken des Teufels, Leute. Was denkst du? Was denke ich? Wie denken wir übereinander? Geben wir dem Teufel Raum? Lass uns vorsichtig sein. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Und das ist die gute Nachricht. Und wir wollen uns jetzt zum Schluss einige seiner Lieblingstaktiken ansehen. Seht hier im Vers 3. Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Und ich fände es interessant, den O-Ton zu hören. Mal die Videokassette anzugucken von dieser Versuchung. Mal zu hören, mit welchem Ton, mit welcher Betonung der Teufel das gesagt hat. Das fände ich interessant. Ob er gesagt hat, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein. So mit dieser Betonung, du willst Gottes Sohn sein, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist, was der Teufel gerne tut. Er stellt unsere Identität in Christus in Frage, Gottes Liebe für uns in Frage. Wenn diese Gedanken kommen, oh, liebt mich Gott, oh, der will nichts mit dir zu tun haben, das ist vom Teufel. Da weißt du, wo die Ursache ist. Er will uns dazu bringen, an Gott zu zweifeln. Wenn du Gottes Kind bist, warum bist du da am Verhungern hier? Oder warum bist du arm? Warum bist du krank? Warum bist du in der Wüste? Oh, Gott kümmert sich nicht um dich. Er liebt dich nicht wirklich. Feind will uns immer dazu bringen, an Gottes Liebe zu zweifeln. Der ersten Versuchung, 1. Mose 3, sagt der Teufel zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Von keinem einzigen? Die Frau sagte, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt. Seht ihr schon, Gottes Wort verdreht. Du dürft von allen Bäumen nicht essen? Hat er nicht gesagt. Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von einem Baum essen und sollt nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Dann heißt es, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Gott will euch was Gutes vorenthalten. Meint das wirklich gut mit euch? Liebt er euch wirklich so sehr? Guck mal, er weiß, ihr würdet wie Gott sein, er will euch hier was vorenthalten. Güte Gottes in Zweifel ziehen. Oh, der Mann, mit dem du verheiratet bist, das ist nicht wirklich der Beste. Das ist nicht wirklich gut für dich. Gott meint es nicht gut mit dir, dass du mit dem Ekel hier zusammen bist. Es gibt so einen viel besseren hier drüben. Hier, guck mal. Du solltest dich scheiden lassen. Das ist nicht Gottes Beste, dass du mit dem zusammen bist, den du verheiratet bist. Oder deine Frau, die ist nicht wirklich die Beste. Guck dir die mal an, die wird älter. Und guck mal hier im Internet, all die nackten Schönheiten. Die sehen so toll aus, die sind sogar mit Computer überarbeitet. Die sehen so toll aus, dass es sie gar nicht gibt in Realität. So toll sehen die aus. Guck mal da ein bisschen. Oh, und dann wirst du mal so ein bisschen unzufrieden mit deiner Frau, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Meint Gott es wirklich gut mit dir? Ja, Gott sagt, wir sollen keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Warum macht er das? Er will ja den Spaß verderben, so ein Spaßverderber. Jeder weiß, wie geil Sex ist, wie viel Spaß das macht und er will dich einschränken. Ja, stimmt, es macht Spaß, aber noch mehr Spaß im richtigen Rahmen, weil Sex außerhalb der Ehe zerstört Intimität. Und Gott weiß und die Wissenschaft kommt darauf, dass Sex in der Ehe der beste Sex ist und dass verheiratete Menschen die zufriedensten Menschen sind. Es gibt Studien, die das belegen. Die Bibel sagt ja schon die ganze Zeit, könnten viel Geld sparen, wenn wir einfach Bibel lesen würden als Gesellschaft. Einfach das tun würden, was Gott sagt. Und es ist am heilsten, wenn wir bis zur Ehe warten, keine Vergleiche mit irgendjemand anderen, keine Belastungen aus früheren Beziehungen. Der Vater sagt dir das, was er dir sagt, weil er es gut mit dir meint. Weil er sagt, liebes Kind, leg deine Hand nicht auf die heiße Herdplatte, da tust du dir weh. Der Teufel sagt, oh, der will dich einschränken. Der will dir was Gutes vorenthalten. Der liebt dich nicht wirklich. Was für eine Lüge. Wenn du irgendwelche Zweifel hast, ob Gott dich liebt, schau aufs Kreuz. Wie sehr liebt Gott dich so sehr? Dass Jesus gewillt war, für dich zu sterben. Dass der Vater gewillt hat, seinen einzigen Sohn zu geben für dich. Das Wertvollste, was er je hatte. So sehr liebt dich Gott. Vielleicht war die Betonung auch ein bisschen anders. Bisschen Verdammnis. Wenn du Gottes Kind bist, du willst Gottes Kind sein. Guck mal, wie du versagt hast. Gott will nichts mehr von dir wissen. Deswegen bist du am Verhungern hier. Der will nichts mit dir zu tun haben, der wird dich nicht mehr gebrauchen, nach all dem, was du getan hast. Die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Ankläger der Brüder. Also, der Teufel will, dass wir an Gott zweifeln, er will uns verdammen. Drittens, er will uns dazu bringen, von Gott autonom zu leben, unabhängig von Gott zu handeln. Er sagt uns, lebe nicht für Gott, sondern verwirkliche dich selbst. Kann sich auf Gott nicht verlassen, selbst ist der Mann. Diese ganze Versuchung der Selbstgenügsamkeit. Jesus, versorge dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, wörtlich heißt es eigentlich so, schwingt das mit, eigentlich da du Gottes Sohn bist, verwandle doch diese Steine hier. Es gibt so viele in der Wüste, verwandle die in Brot. Sei nicht abhängig vom Vater. Hey, du bist fähig, Jesus, du schaffst es alleine. Ich habe es gesehen, du hast 5000 Männer und ihre Frauen und Kinder, vielleicht 25.000 Leute ernährt in der Wüste. Ja, Jesus, du kannst es machen, versorg dich selbst, befriedig dich selbst, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Habt ihr das schon mal gehört? Du brauchst Gott nicht. Selbstgenügsamkeit. Das ist eine Taktik. Und der Teufel und seine Freunde gebrauchen bei Versuchungen drei Einfallstore. Und er ist sehr kreativ, wie das dann im Einzelnen aussieht und wie er das im Einzelnen macht, spricht unsere verschiedenen leiblichen Triebe an und dann gibt es die tollen Medien, Fernsehsendungen und Werbung oder irgendein Schleimer, der zu dir kommt und sagt, oh, du bist der Beste, du bist der Tollste. Ist sehr kreativ, wie das im Einzelnen aussieht, aber im Prinzip spricht er drei Bereiche in uns an. Apostel Johannes spricht darüber. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Er sagt, es gibt drei Dinge in der Welt. Das erste ist die Lust des Fleisches. Diese Lust, unsere leiblichen Triebe, die Gott gegeben sind, die okay sind, aber diese leiblichen Triebe auf falsche Art und Weise zu befriedigen, außerhalb von Gottes Rahmen. Lust des Fleisches. Dass wir triebgesteuert leben, statt von Gott beherrscht leben. Wenn uns auf diese materielle, irdische Existenz beschränken, die wir sind. Einfach unsere Triebe. Und das zweite ist die Lust der Augen. Das, was wir sehen, ist die Versuchung der Habsucht. Oh, du siehst was, ich muss das haben. Und das dritte ist der Hochmut des Lebens, Stolz. Unsere Lust nach Ansehen und Ruhm und Verehrung. Und all diese drei Dinge sehen wir im Garten Eden. Heißt es, und als die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, essen, Lust des Fleisches. Und das eine Lust für die Augen. Oh, so ein schöner Baum. Muss den Baum haben, muss die Frucht haben. Und dass der Baum begehrenswert war, einzig zu geben. Wir werden sein wie Gott. Stolz. Sehen wir auch hier. Wir werden hier schnell durchgehen. Vers 3. Der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus sprach zu ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Erste Versuchung ist hier, die Lust des Fleisches zu befriedigen. Befriedige deinen Trieb. Deine leibliche Existenz hat Vorrang. Menschen, wir sind im Prinzip ja auch nur Tiere. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Wir sind nur Tiere. Wenn die Hunger haben, essen. Wenn die Sex wollen, springen sie irgendein Weibchen an. Das nächstbeste. Wenn die müde sind, dann schlafen die. Ha, Jesus, hör auf mit deinem Fastentrip. Hör auf, Gott über deine Triebe zu stellen. Hör auf, früher aufzustehen, um zu beten und Bibel zu lesen. Du musst doch schlafen. Hör auf, hier eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, um Gott zu suchen. Oder in deiner Ehe irgendwie ein geistiges Bild zu sehen für die Liebe von Christus und der Gemeinde. Nee. Die materielle Welt, deine materielle Existenz, das ist alles, was es gibt. Also vergiss doch deinen religiösen Trip. Iss, trink, leb deine Triebe frei aus, denn morgen sterben wir und dann ist alles egal und ist alles vorbei. Gibt es diese Versuchung in der Welt? Klar, besonders in unserer materialistischen Welt. wo Gott weitgehend ausgeklammert wird oder zumindest zur Bedeutungslosigkeit degradiert wird. Ist es nicht eine ständige Herausforderung in unserem Leben, eine geistliche Perspektive zu bewahren? Eine ewige Perspektive zu bewahren? Nicht nur für das Hier und Jetzt, für das Irdische zu leben? Kann uns so einnehmen, oder? Unsere irdische Existenz. Essen, 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 Geld machen. Sex. So eingenommen zu sein, mein Zeug, mein irdisches Leben. Kolosser 3 sagt uns, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Aber Jesus hat sich nicht auf seine leibliche Existenz und auf das Hier und Jetzt beschränken lassen, auf irgendein Tier reduzieren lassen. Hat sich nicht versuchen lassen, seine Triebe über Gottes Willen zu stellen. Und er sagt, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Er zitiert hier aus dem 5. Buch Mose. Das hat er am häufigsten zitiert. Wir sind geistliche Wesen. Und es gibt einen geistlichen Hunger, der wichtiger ist als jeder physische Hunger, den wir verspüren. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als Essen und Trinken und Kleidung und dein Auto und der MP3-Spieler und die nächste Stereoanlage und das nächste Computerspiel. Jesus hat gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Es gibt etwas Höheres als Lustbefriedigung in unserem Leben, nämlich, dass wir für die Ehre Gottes leben und seinen Willen zu tun. Erinnert euch an Matthäus 6. Jesus hat gesagt, seid nun nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Mach das nicht zum Zentrum deines Lebens. Denn nach all diesem trachten die Nationen, die Heiden, die Jesus nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Vers 5. Nächste Versuchung. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich sie gebe, gebe ich sie. Wenn immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Machen wir da mal einen Punkt. Stimmt, was Satan gesagt hat. Gott hat die Verwalterschaft über diese Erde den Menschen anvertraut und als die Menschen in Sünde gefallen sind, haben sie das an Satan abgetreten. Und Satan gibt Jesus hier eine Vision wahrscheinlich und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und alle Macht, alle Herrlichkeit dieser Welt. Lust der Augen, spricht er an. Habsucht. Ah, Jesus, schau, das kannst du alles haben, wenn du nur mich anbetest. Kennt ihr diese Versuchung der Habsucht? Boah, dieses neue iPhone, das ist toll, das musst du haben. Und Mann, dieses Mädel hier, guck mal, die ist so süß, die musst du haben, egal ob die verheiratet ist oder nicht. Und guck mal, dein neuer Nachbar hat ein neues Auto. Also brauchst du auch ein neues Auto, größer als seines. Und es gibt eine ganze Industrie in dieser Welt, die damit beschäftigt ist, den ganzen Tag lang die Lust unserer Augen anzusprechen. Seht ihr hier überall die Poster, die rumhängen, wenn ein Fernseher einschaltet. Oh, guck mal, das wäre gut zu haben. Habsucht. Pastorenfrau war einkaufen. Und obwohl sie es sich nicht leisten können, hat sie dieses teure Kleid gekauft um 200 Euro. Und als sie nach Hause kommt, sagt sie zu ihrem Mann, oh, es tut mir so leid, aber ich bin schwach geworden, habe dieses Kleid gesehen und der Teufel hat mir ins Ohr geflüstert, oh Mann, du siehst toll aus in diesem Kleid. Und ihr Ehemann sagt, liebe Frau, du musst es so machen, wie Jesus es gemacht hat. Du musst sagen, Satan, geh hinter mich. Und sie sagt, das habe ich getan, aber der Teufel hat mir ins Ohr geflüstert, das sieht auch von hinten ganz toll aus. Ihr Frauen, ihr kennt diese Versuchung. Ha? Ich habe gelesen, dass die durchschnittliche Frau 20 Paar Schuhe besitzt. Wir Männer können das nicht wirklich verstehen. Du brauchst ein paar Schuhe zum Ausgehen, du brauchst deine Schlappen und du brauchst deine normalen Schuhe, wenn du rumrennst. Ich habe meine Wohnung umgeräumt, ein paar Möbelteile am Sperrmüll geschmissen. Ich bin draufgekommen, ich habe viel zu viele Bücher. Ich kann die mein Leben lang alle nicht lesen. Aber ich habe sie. Bücher. Viel zu viel Kleidung. Muss mal ein paar Dinge loswerden. Aber diese Versuchung, immer mehr. Aber es kann nicht wirklich befriedigen, sondern nur Jesus. Er sagt, ich bin das lebendige Wasser. Und wer von mir trinkt, der wird nimmer mehr dürsten und er wird nimmer mehr hungern in Ewigkeit. Lass uns nicht hängen bleiben an Habsucht, an Dingen dieser Welt. Das ist nicht wirklich, was unser Leben ausmacht. Versuchung hier natürlich auch, ist einen Abstecher zu machen. Ohne das Kreuz. Das, was der Satan hier Jesus anbietet. Jesus war berufen, über alles zu herrschen. Und wir wissen, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und er ist Gott, ihm gehört alles. Aber der Plan des Vaters war Erlösung. Und der Weg zu seiner Herrschaft, zu seiner Herrlichkeit war über das Kreuz. Der Teufel sagt uns hier, Jesus, guck mal, hier ist, sagt ihm Jesus, hier ist der einfache Weg. Er sagt uns, hier ist der einfache Weg. Habt ihr das schon mal gehört? Aber nicht ansparen für ein Auto, hier ist eine Kreditkarte. Ist auch einfach. Musst du in deine Ehe investieren? Tu dir das nicht an. Guck mal, hier in der Disco, da sind im wahrsten Sinne des Wortes leichtere Frauen. Musst nicht lernen für dein Abi, guck mal, du kannst schummeln. Einfacher Weg. Musst dann deinen Zehnten geben, dich einbringen in die Gemeinde, mach lieber Überstunden, dann kannst du mehr Kohle haben, kannst dir mehr Zeug kaufen. Ich gebe dir alles, wonach du verlangst. Einzige Bedingung ist, dass du dich von Gott abwendest und mir nachfolgst. Bete mich an. Und natürlich, Satan ist ein Lügner, ein Betrüger, er hat ein kleines Detail ausgelassen, was er nicht erzählt. Jesus erwähnt es, er zitiert übrigens wieder 5. Mose. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aha, anbeten bedeutet dienen. Römer 6 heißt es, wir können uns entweder Gott zur Verfügung stellen, als sein Diener, als sein Sklave, oder wir können Sklaven des Teufels sein. Entweder ein Sklave Gottes oder ein Sklave der Sünde. Dienen oder anbeten bedeutet dienen. Und viele Menschen sind versklavt von dem, was sie anbeten. Von ihrer Habsucht, von ihrer Kaufsucht, Sexsucht, Rumsucht, Drogensucht. Diese falschen Dinge, die sie zum Zentrum ihres Lebens machen, dann sind versklavt. Einzigen freien Menschen in dieser Welt sind die, die Gott anbeten. Seht ihr, wenn wir Gott im Zentrum haben, wenn wir für ihn leben, dann bekommt alles andere seinen rechten Platz. Und wir können all diese Dinge genießen, die Gott uns gegeben hat, sie zu genießen, ohne dass er uns einnimmt. Anbeten bedeutet dienen. Wir können auch den Umkehrschluss machen und sagen, wenn du Gott nicht dienst, dann betest du ihn eigentlich auch nicht wirklich an. Dieses Namenschristentum, oh, ja, ich bin Christ, aber hat mit meinem Leben nichts zu tun. Betest du irgendwas anders an, wenn das deine Position ist. Anbeten bedeutet dienen. Schnell noch. Dritte Versuchung ist Stolz. Und ihr wisst, der Teufel ist da sehr kreativ. Verschiedenste Mittel, verschiedenste Formen von Stolz. Hier zu Jesus spricht er, Jesus, veranstalte doch mal hier so eine kleine Messias-Flugshow. Wird wirklich cool werden. Guck mal hier im Vers 9. Er führte Jesus nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt. Und er sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist oder da du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, zitiert jetzt die Bibel, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus, wirf dich hinunter von dem Tempel. Mann, oh, das wird spektakulär sein. Und guck mal, Gott hat dir verheißen hier. Im Psalm 91, ich glaube, das war Psalm 91, Gott hat dir verheißen, die Engel werden dich auffangen, die Engel werden dich tragen. Man zwingt Gott zu einem übernatürlichen Ereignis. Und man, dann guck mal, was passieren wird. Du lässt dich hier runterstürzen, oh, 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 und dann kommen so die Engel und fangen dich auf und Alle Welt wird erkennen, wie übernatürlich du bist, Jesus, und was für ein toller Typ du bist. Alle werden erkennen, wer du bist. Und sie werden dir folgen, sie werden dich bewundern. Gibt es Bereiche, wo der Teufel dich versucht, stolz zu sein? Oh, Markus spielt ein Solo hier, dass alle von den Socken sind, dass alle dich bewundern, alle sagen, Markus, du bist der beste Lobpreisleiter in der Welt. Markus, ich weiß, dass du das kannst. Oder wird dir Leute schicken, die dir auf die Schulter klopfen und sagen, oh, du bist der beste Prediger in der Welt. Und der Teufel wird sogar deine Gemeinde füllen mit vielen Leuten, dass du nur stolz wirst. Und er wird dir einreden, es hat alles mit dir zu tun. Nur wegen dir. Die Wahrheit ist, es ist alles trotz mir. Einfach weil Gott gut ist. Weil er sein Leib baut. Oh, ich werde meine Frau nicht um Vergebung bitten. Oh, ich bin der Macho, ich bin der Herr in meinem Haus. Ich werde mich doch nicht hier runterlassen. Stolz, Hochmut. Jakobus sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und seht ihr, wie pervers der Teufel ist. Er scheut vor nichts zurück, er zitiert die Bibel. Das ist, was Sektenführer machen. Die Bibel spricht von Lehren von Dämonen. Das ist ein guter Theologe, er kennt die Bibel, kennt die auswendig, besser als wir. Und natürlich verdreht er, die Schriftstelle nimmt sie aus dem Kontext. Aber der Teufel tarnt sich als Engel des Lichts, tarnt sich oft als sehr geistlich, er geht in die Gemeinde. Er gebraucht Irrlehrer, die einen großen Namen haben. Engel des Lichts. Oh, Jesus, da du so in das Wort Gottes verliebt bist offensichtlich, dass du so, da du so oft hier Gottes Wort zitierst. Oh, wie wäre es mit dieser Schriftstelle hier, Psalm 91? Das ist alles, was Gott sagt. Stürzt sich hinab und die Engel werden dich auffangen. Natürlich aus dem Kontext und unvollständig. Im Psalm 91 ist es Vers 11, heißt es, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Sieh, das heißt hier im Kontext auf all deinen Wegen. Und was waren Jesu Wege? Gottes Wege. Nicht die Wege des Teufels. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Zitiert hier wieder 5. Mose. Wie gut kennst du 5. Mose? Wir müssen Bibelleser sein. Wir müssen Bibelkenner sein. Die Bibel muss in unserem Herzen sein, dass wir sie rauskramen können, wenn diese Angriffe kommen, diese Projektionen, diese dämonischen in unserem Kopf. Und wie gesagt, ich möchte nicht alles auf den Teufel reduzieren. Es gibt unser Fleisch, diese sündigen Impulse in uns, es gibt die Welt, die uns anschreit, aber der Teufel benutzt alles, es wirkt alles zusammen irgendwie. Ich bin gleich fertig, 2 Minuten noch. Aber es ist wichtig, schaltet nicht ab. Wie gehen wir mit Versuchungen um? Was tun wir mit diesen Projektionen, mit diesen Gedanken, die uns in den Kopf kommen? Seht, was Jesus hier getan hat. Seht erstmal, was er nicht getan hat. Was tut Jesus nicht? Er schreit den Teufel nicht an. Oh Teufel, im Namen Jesu gebiete ich dir. Oh. Er spricht doch nicht in Zungen. Shambada, ho, ba, ba, ba. Shulipadahanda. Fängt auch nicht an zu singen. Oh Halleluja, Halleluja, Halleluja. Manche Christen haben seltsame Vorstellungen von dem, wie geistlicher Kampf funktioniert. Was macht Jesus? Was tut er? Er zitiert Gottes Wort. Er hält den Versuchungen Gottes Wort entgegen. Er hält der Lüge die Wahrheit entgegen. Und so kämpfen wir geistlich. Deswegen müssen wir Gottes Wort in unserem Herzen haben. Deswegen verbringen wir so viel Zeit, damit die Bibel zu studieren. Und ich möchte euch ermutigen, täglich in der Bibel zu lesen, systematisch durchzulesen, als Ehepaare zusammen zu lesen. Wir versuchen das zu tun, die Jennifer und ich, jedes Mal, wenn wir telefonieren, ein Kapitel zu lesen. Dauert 5 Minuten, Leute. Habt ihr 5 Minuten Zeit, bevor ihr die Glotze anschaltet? Nach dem Essen vielleicht? 5 Minuten. Aber füllt euch mit Gottes Wort und eure Beziehung mit Gottes Wort und ihr werdet geistig Gemeinschaft haben und eine ganz neue Qualität erleben in euren Beziehungen. Aber so kämpfen wir geistlich. Wir zerstören jeden Gedanken, hat Paulus gesagt, der sich gegen Gott erhebt. Halten Gottes Wort entgegen. Siehst du diese leicht bekleidete Frau da drüben? Stell dir mal vor. Und sag nein. Philipperbrief 4, Vers 8 heißt es, alles was ehrbar ist, was wahr ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, darüber sinne nach. Aber du hast nicht die Kraft zu widerstehen. Philipper 4, 13 heißt es, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und die Bibel sagt, ich bin mitgekreuzigt mit Christus, ich bin immer dasselbe wie vor meiner Bekehrung. Ich kann Nein sagen, ich habe Autorität in Christus, ich muss nicht mehr sündigen, ich kann, wenn ich wirklich will, aber ich muss nicht nachgeben. Aber Gott liebt dich nicht. Hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da gehöre ich dazu, dass sein einzigen Sohn gesandt hat. Aber, liebe Frau, du brauchst ein 21. Paar Schuhe, um glücklich zu sein. Nee, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer nicht glaubt, wird nimmer dürsten. Angst. Oh, wenn du Gott vertraust, dann wirst du bankrott gehen. Nee. Sucht mein Reich zuerst und seine Gerechtigkeit und all diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Oh, aber Menschenfurcht, du kannst Menschen nicht von Jesus erzählen. Nee. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Also diese Lügenpfeile des Teufels, diese Gedanken. Und wir wissen nicht immer, wo das genau kommt. Aber ist auch egal, was die Ursache ist, wir gehen gleich um mit diesen Dingen. Wie gesagt, der kleine Wächter, passt auf. Und wenn der Gedanke okay ist, in Übereinstimmung mit Gottes Wort, in Übereinstimmung mit Jesu Charakter ist, okay, weiterdenken, ist gut. Wenn nicht, sagt er, rote Fahne, wir zerstören diesen Gedanken, der sich gegen Jesus Christus erhebt. Also wie lassen wir diese Lügenpfeile, diese Projektionen abprallen? Wir nehmen das Schwert des Glaubens, Schwert Gottes und sagen, weg damit. Und wir nehmen den Schild des Glaubens. Lest nochmal Epheser 6, Verse 10 und die folgenden durch. Oder ab Vers 12. Schild des Glaubens, lass uns abprallen. Nee, das ist Lüge, hier ist die Wahrheit, hier ist Gottes Wort. Ich vertraue drauf, damit ist die Sache gegessen, basta. Und ich folge ihm nach und ich wende mich von diesen Versuchungen ab und ich wende mich Jesus zu. Vers 13, und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, seht ihr, jede Versuchung wich er für eine Zeit von ihm. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Für eine Zeit. Also bleibt wachsam. Wird wieder zurückkommen. Versuchungen werden kommen. Aber ihr könnt bestehen in Jesus Christus. Er hat uns gezeigt, wie es geht. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, wie wir effektiv und heil und siegreich leben können. Und dafür danke ich dir. Stärk uns in deinem Wort, in deinem Geist. Darum bitte ich dich, für jeden Einzelnen hier für die kommende Woche. Rüste du uns zu, Jesus. Wir wollen dich anlegen und deine Gedanken und alles ablegen und zurückweisen, was nicht mit dir übereinstimmt. Begleite uns, Herr. Wir wollen uns dir anbefehlen. Von dir eingenommen sein diese Woche. In Jesu Namen. Amen.